Ich habe vorhin schon angedeutet, wenn man so viel predigt wie ich, dann ist man froh, wenn man sitzen bleiben darf. Andererseits sagte Paulus, es ist ein göttliches Muss. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und wir glauben, sagen zu können, und das mit wahrhaftigem Herzen, dass wir das ursprüngliche, von Gott geschenkte und geoffenbarte, reine Evangelium Jesu Christi verkündigen. Die gleiche Botschaft mit den gleichen Resultaten, wie sie am Anfang waren. Und unser geliebter Bruder hat ja Bruder Brenhem speziell erwähnt. Und wir teilen diese Ansicht alle und das von Herzen. Denn Gott hat ihn in einer ganz außergewöhnlichen Weise gebraucht und gesegnet. Er war seit den Tagen unseres Herrn wirklich der Einzige, der den Umgang mit Gott, dem Herrn, hatte. Wie Mose und nur ganz wenige, die auf Erden lebten. Von Mose heißt es, ich habe es gestern Abend bei Nürnberg gelesen, wenn ein Prophet unter euch ist, so rede ich der Herr zu ihm und offenbare mich ihm durch Träume und so weiter. Aber so ist es nicht mit meinem Knecht Mose. Mit ihm rede ich von Angesicht zu Angesicht. Ja. Als ich gestern an dieses Wort dachte, fiel mir ein Erlebnis ein, das Bruder Brenhem tatsächlich hatte. Ihr wisst ja, dass der Engel des Herrn ja einige Male zu ihm kam. Nicht nur in dem Licht, in der Feuer- und Wolkensäule, sondern auch leibhaftig, dass er vor ihm stand und ihm gewisse Dinge sagte. Und jedes Mal natürlich bei einem Heilungsgottesdienst stand der Engel direkt zu seiner Rechten. Und das, was Bruder Brenhem in einem Gesicht sah, das war eine Sache. Das zweite war, was der Engel ihm sagte, dass er mitzuteilen hatte. Und er sagte wörtlich, am Tage des Gerichts werdet ihr sehen, dass der Engel des Herrn nicht zwei Fuß von mir entfernt steht. Ein Fuß hat 12 Zoll, ein Zoll hat 2,5 Zentimeter. Können Sie sich ausrechnen, 2 Fuß ist so weit. Deshalb hat Bruder Brenhem nie einen Übersetzer zu seiner Rechten gehabt. Jeder Übersetzer in der ganzen Welt stand immer zu seiner Rechten. Immer. Aber einmal hat er es tatsächlich erlebt, dass er den Herrn gesehen hat. Es war im Weizenfeld und der Wind wehte, er wehte das Gewand des Herrn. Und der Herr hatte sich von ihm abgewandt. Er schaute nicht zu ihm hin. Bruder Brenhem wusste natürlich, dass es der Herr ist. Und in dem Augenblick, als er Jesus sagte, schaute der Herr zu ihm und hat ihm seine beiden Hände entgegengestreckt. Und Bruder Brenhem sah ihn an und fiel dann vorne rüber. Und sicher, kein Mensch kann ein solches Erlebnis ertragen, indem er auf den Beinen bleibt. Ein Daniel fiel um und andere sind auch umgefallen. Und Bruder Brenhem sagte dann, es gibt keinen Kunstmaler, der die Gesichtszüge des Herrn überhaupt irgendwie zu Papier bringen könnte. Er sagte einerseits majestätisch, dass man vor ihm fliehen könnte, andererseits ein Ausdruck der Liebe, die einen anzieht und annimmt. es ist eben so, dass es Menschen gab, die tatsächlich mit Gott verbunden waren. Diese Erlebnisse hat kein Prophet gesucht. Sie wurden den Männern Gottes zuteil. Keiner konnte dem Herrn sagen, gib mir jetzt ein Gesicht oder schenk mir einen Auftrag oder der Herr teilt aus, wie er möchte. Und der Knecht sagt nicht dem Herrn, was er tun soll. Der Herr sagt dem Knecht, was er tun soll. Aber was uns nun betrifft, so dürfen wir doch mit Aufrichtigkeit sagen, dass wir uns innig freuen, dass Gott sich so herabgeneigt hat in unseren Tagen. Ja. Denn man muss sich das mal vor Augen führen. Seit beinahe 2000 Jahren hat man ja nur wiederholt und wiederholt, was Gott irgendwann irgendwo getan hat. Aber man konnte doch nicht die Hand auf etwas legen, dass er nun übernatürlich irgendwo jetzt vor 200 oder 400 Jahren oder irgendwann getan hat. Umso gewisser können wir sein, eben weil der Herr sich in einer solch majestätischen Weise offenbart hat. Und das Schöne ist ja, dass eine solche Offenbarung ja mit einer direkten Berufung verbunden ist und mit dieser Berufung eine göttliche Sendung, mit der göttlichen Sendung ein heilsgeschichtlicher Auftrag. Und das muss man einmal sehen, dass Gott Menschen hatte, die nicht irgendwo die Werbetrommel für sich gerührt haben oder mit einem großen Programm auftauchten, sondern Männer von Gott gesandt, mit der aktuellen Botschaft Gottes gerade für die Stunde. Darauf kommt es an. Mir kam aber in dem Zusammenhang doch noch ein Gedanke, den ich als, nicht direkt als Warnung, aber doch irgendwie in den Raum stellen möchte. Es gibt Menschen, die Bruder Brennen tatsächlich bewundern und die ihn ähnlich wie damals das Volk Israel Moses auf einen sehr hohen Stuhl setzen. Ja, wie es im Matthäus Evangelium geschrieben steht, auf den Lehrstuhl Moses haben sich die Schriftgelehrten gesetzt. Und die einen sagten, wir haben Abraham zum Vater. Die anderen sagten, wir haben Mose. Und was sagt der Herr? Ehe Abraham ward, bin ich. Und würdet ihr Mose glauben, so würdet ihr mich lieben, denn er hat von mir geschrieben. Es ist heute möglich, dass man sich auf den Lehrstuhl William Brennan sitzt. Ganz hoch oben. Und zu der göttlichen Realität, die wir in der Heiligen Schrift finden, keine Beziehung mehr hat, sondern ganz einfach den Boden der Heiligen Schrift verlässt und sich in gewisse Zitate verliert und dann verloren geht. Das mag vielleicht im Moment für uns, die wir jetzt mit den verschiedenen Entwicklungen ja nicht so vertraut sind, wie speziell im englisch sprechenden Bereich, wo ja nun alle, die sich auf den Lehrstuhl Brennhams gesetzt haben, glauben, dass Christus bereits gekommen ist und sie drehen und deuten so viel und so weit, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass sie durch ihr Drehen verdreht werden und dass es kein Zurück mehr gibt, weil sie die Linie überschritten haben. Was Gott uns geschenkt hat, und das ist einfach hochzuschätzen, dass wir den Weg zurück zum geschriebenen Wort gezeigt bekamen, ihn beschritten haben und so Gott selber durch sein Wort das sagen lassen, was wir zu verkündigen haben.
Amen.
Ich gebe euch 1, 2, 3 Beispiele. Jetzt noch am Sonntag in London, da sagte ein Bruder eben auch, dass der Herr gekommen ist und so weiter. Ich sagte, Bruder, solange du mich noch hier auf Erden siehst, ist der Herr noch nicht gekommen. Wenn der Herr kommt, dann gehe ich. Dann gehe ich. Und der schaut mich natürlich an und hat dann noch einiges auch gesagt. Und wenn man die Argumente anhört, die sie so bringen, letzte Sendschreiben, Offenbarung Kapitel 3, an die Gemeinde zu Laodicea gerichtet, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dann sagen sie, in den ersten 6 Sendschreiben war der Herr nicht hier, also konnte er nicht an die Tür klopfen, jetzt ist er hier und jetzt klopft er an die Tür und wer ihm dann auftut, zu dem kommt er und hält das mal. Es gibt ein Argument nach dem anderen, anstatt zu begreifen, dass alle Sendschreiben, ja allgemein an das gesamte Volk Gottes, zu allen Zeiten gerichtet wurden. Aber es werden Spezialitäten genommen und gemacht und die Menschen werden irregeführt. Nachdem ich dann doch ungefähr eine halbe Stunde sprach, sagte dieser junge Mann, Bruder Frank, warum wissen es unsere Brüder nicht? Sie könnten es wissen, wenn sie nicht auf Spezialitäten aus wären, um sich einen Namen zu machen und mit Sonderoffenbarungen zu glänzen, sondern demütig zur Verkündigung des einfachen, aber reinen Evangeliums zurückkehren würden. Lassen wir die Dinge, die nun von Menschen schief laufen, und konzentrieren wir uns auf das, was Gott recht macht. Und wir glauben von Herzen, dass wir jetzt tatsächlich in die letzte Phase vor der Wiederkunft Jesu Christi einrücken. Ich glaube das aus voller Überzeugung. Niemand kann und darf mich fragen, mit wie vielen Jahren oder mit welch einer Zeit rechnest du noch? Rechnen brauchen wir gar nicht. Wir sollen lediglich jeden Tag, den der Herr uns schenkt, den sollen wir nutzen zu seiner Ehre. Wir sollen die Zeit auskaufen, denn die Zeit ist böse und die Zeit ist kurz und sie geht zu Ende. Was nützt alles Rechnen? Vielleicht darf ich, ich vergesse, auch diesen Gedanken äußern. Als ich jetzt da die Straße überquerte, und sah nicht nur Einzelne, sondern sah ganze Gruppen auch die andere Straße überqueren. Mich jammerte das Volk. Ich wünschte, dass wir ein geeignetes Traktat zur Hand hätten und hier in den Park hinausgehen würden, anstatt dass wir uns selber immer geistlich mästen und bis wir aus allen Nähten platzen, dass wir anderen das weitersagen, was uns persönlich kostbar geworden ist. Und wir müssen zu diesem Punkt zurückkehren, wo uns die göttliche Retterliebe auf die Straßen, an die Hecken und an die Zäune treibt. Denn das ist die letzte Runde. Es sind Arbeiter in den Weinberg gerufen worden. Die letzten sind wann gerufen worden? Zur 11. Stunde. Und dann bekamen alle den gleichen Lohn. Ihr kennt ja das Wort und die Gleichnisse. Aber der Herr hat ja Leute ausgesandt, die zum Hochzeitsmahl einladen sollten. Also nicht irgendwie Evangelisation vor ein paar hundert Jahren, sondern direkt zum Hochzeitsmahl einladen sollten. Und siehe, die Geladenen sind nicht gekommen. Es war alles bereitet, aber sie kamen nicht. Und dann sprach der Hausherr, geht jetzt an die Hecken, auf die Straßen, an die Zäune und bringt herein, wen? Böse und gut. Ja. Nicht nur die Frommen, die immer schön beten und ein langes Gesicht dabei machen, sondern holt von den Straßen, an den Hecken und an den Zäunen, da wo die Leute sich manchmal auch nicht ganz gebührlich benehmen, holt sie heran. Und der Saal füllte sich mit Gästen. Wir haben die göttliche Botschaft für diese Zeit. Der andere Teil ist und bleibt die Verkündigung des Evangeliums, um den Menschen den Weg der Rettung und des Heils zu zeigen. Das ist wirklich notwendig. Und wenn in uns das göttliche Feuer wirklich zu brennen beginnt und der Heilige Geist ausgegossen werden kann, dass nicht wir einen Karren vor uns herschieben, sondern dass die lebendig machende Kraft uns treibt, die der Geist Gottes treibt, das sind Kinder Gottes. Nicht die da angeschoben werden müssen und soweit man sie schiebt, so weit gehen sie und dann bleiben sie wieder stehen, wie ein Auto, in dem kein Benzin ist. Nein, es muss dahin kommen, dass Gott uns zusammenfügen kann als eine göttliche Einheit, als viele Glieder, die einen einzigen Leib bilden, mit dem er etwas anfangen kann. Es steht ja geschrieben in 1. Korinther 12, dass wir viele Glieder sind, aber einen einzigen Leib bilden, nämlich den Leib des Herrn. Und wir müssen jetzt den Leib des Herrn unterscheiden, wie Paulus an die Korinther im 11. Kapitel schreibt, den Leib des Herrn unterscheiden, zu wissen, dass wir nicht ein zusammengewürfelter Haufen sind, sondern Glieder, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, das göttliche Leben in uns tragend, Glieder am Leibe Jesu Christi. Diese Glieder müssen durch den Heiligen Geist zusammengefügt werden. Und ihr wisst, es gibt zwei Einheiten. Die eine geht von Rom aus, vom Antichristen. Die andere geht eben von Christus aus. Und wir werden Christus unterordnet, der das Haupt ist und den Vorzug und Vorrang gemäß Kolosser 1 in allen Dingen haben sollte, haben muss, dass es nicht mehr der Mensch ist, sondern dass es Gott durch den Leib, durch die Glieder des Leibes sein könnte, die er gebrauchen kann. Im Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, im 1. Johannes, im 1. Kapitel steht, was vom Anfang an da war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar geworden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbar geworden ist. Welch ein herrliches Wort. Was von Anfang an war, muss ja wird am Ende wieder sein. Wir haben kein anderes Evangelium, auch keine andere Botschaft. Wir haben das Evangelium Jesu Christi und aus Gnaden dürfen wir die Verheißungen sehen, mit deren Erfüllung wir rechnen dürfen. Der göttliche Werdegang ist tatsächlich der, dass er Verheißungen gibt und diejenigen, die sie glauben, werden sie erfüllt sehen. Es ist uns aus Römer 1 vorgelesen worden, der Gerechte wird aus Glauben leben. In Römer 4 wird uns gesagt, wurde Abraham aufgrund der Beschneidung gerechtfertigt? Oder hatte er die Rechtfertigung schon vor der Beschneidung durch den Glauben bekommen? Und dann ist die Antwort nicht erst durch die Beschneidung, sondern vorher. Und die Beschneidung ist ihm dann als Siegel seine Glaubensgerechtigkeit geschenkt worden. Ja. Es war der nackte Glaube, aber der ist angezogen. Versteht ihr das? Ist ein Paradox. Aber dieser einfache Glaube, dessen Realität man noch gar nicht sieht. Aber wenn wir wissen, wer es ist, der uns die Verheißung gegeben hat, dann schauen wir auf den Unsichtbaren, als sehen wir ihn, und dann erachten wir ihn als treu und wahrhaftig und wissen, was er zugesagt hat, das hält er gewiss. Er fällt der Himmel ewig durch sein Wort. Und dieser einfache, aber lebendige, aus dem Worte durch den Geist gewirkte Glaube bewirkt die Wunder. Wenn die Stunde Gottes schlägt, ich habe es immer wieder neu erwähnt, so wie das Neue Testament begann, nämlich mit Erfüllung biblischer Prophetie. Johannes war ein verheißener Prophet. Und als die Zeit erfüllt ward, trat ein Mann von Gott gesandt auf, wie im Propheten Jesaja 40, Vers 3 geschrieben stand und in Malachi 3, Vers 1. Bestätigt im Neuen Testament. Verheißen. Und deshalb war er mehr als ein Prophet. Nicht mehr als ein Mensch. Die Propheten hatten Gesichter, kündigten an, weissagten von der Gnade, die kommen würde. Johannes hat nicht mehr geweissagt. Er sagte, sehet, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde hinwegträgt. Er hat die Brücke vom Alten zum Neuen Testament sehr schön gespannt. Für die anderen unbegreiflich, dass dieser Mann im Kamelsfell mit einem Gürtel und Bunden da nun auftritt. Keinen umgedrehten Kragen, kein Gewand, wie es die Kleriker ja manchmal haben, oder Choleriker, was immer es ist. In jedem Fall nicht so. Ein Mann von Gott gesandt. Ich kann mir vorstellen, dass die Spötter, ja doch, einige Male dachten, ja, da geht ein schönes Kamel. Aber er war ein Mann von Gott gesandt. Mit der göttlichen Botschaft für den Tag, für die Stunde. Und wenn das Wort in Lukas Evangelium steht, dass alle durch ihn zum Glauben kommen, ja, Johannes 1 und dann im Lukas Evangelium ebenfalls, dass alle durch ihn zum Glauben kommen sollten, dann ist das eigentlich ein sehr ernstes Wort. Und wer Gott missverstehen möchte, könnte es hier leicht. Johannes 1, Vers 7. Dieser kam, um Zeugnis abzulegen, Zeugnis von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Ja, warum nicht durch eine ganze Gruppe von Evangelisten und Lehrern? Es gab ja religiöse Leute in jenen Tagen, geschulte Männer, mit allem Wissen, das man hätte auftischen können. Und nun sollen alle durch ihn, durch einen einzigen Mann, zum Glauben kommen. Warum? Dieser eine Mann war das Sprachrohr Gottes. Dieser eine Mann war für die Stunde von Gott bestimmt, dem Volke die Botschaft zu bringen, dem Herrn den Weg zu bereiten, um die Herzen der Menschen eben dem Herrn zuzuführen und wie auch da in Lukas 1 geschrieben steht, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zuzuführen. Ich glaube, was Bruder Brenn gesagt wurde, manche wollen es so formulieren, als habe ihm damals oder wurde ihm damals gesagt, du wirst dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Aber ich glaube, dass ich genügend Tonbänder, also direkte Predigten in Englisch gehört habe, um mir auch darüber ein Gesamtbild machen zu können. Es wurde gesagt, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Gott kann seine Männer nehmen. Er lässt uns aber die Botschaft. Und wenn es eine göttliche Botschaft ist, dann wird sie das ausrichten als Wort Gottes, wozu sie gesandt wurde. Und wir glauben von Herzen daran, dass die letzte Runde ihren Anfang nehmen wird und dass es dann nicht mehr auf mich oder andere ankommen wird, sondern es wird das Tun unseres Gottes sein, nach dem Wort Zacharia Kapitel 4, nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird's geschehen, spricht der Herr. Es kann nicht anders sein. So begann es ja mit der neutestamentlichen Gemeinde, dass der Geist Gottes ausgegossen wurde und die Mechanik ihre Dynamik bekam und so die Gemeinde als ein lebendiger Organismus dem Herrn zur Verfügung stand. Genauso wird es jetzt in den letzten Tagen sein. Mein Wunsch ist nur, dass wir die Leitung des Heiligen Geistes für die Dinge bekommen, zu denen Gott uns gebrauchen möchte. Es war ja immer so, dass Gott nicht den Wind oder die Bäume genommen hat, sondern Menschen. Menschen, die er gebrauchen, denen er Weisungen, Aufträge geben konnte, die dann aber nicht ihr eigenes Programm daraus machten, sondern selber ein Teil des göttlichen Heilsplanes und Programmes geworden sind. Für mich ist das sehr erhabend, wenn man daran denkt, speziell auch an Johannes, dass eine Verheißung 800 Jahre geschrieben steht, 400 Jahre geschrieben steht, und plötzlich ist sie Realität und steht nicht nur in Jesaja 40 und Malachi 3, sie steht auf zwei Füßen, ist Realität geworden. Heilsgeschichte nimmt ihren Lauf. Dasselbe ist ja mit unserem Herrn gewesen. Das Wort der Verheißung erging doch an Maria. Und für einen Arzt vielleicht etwas unbegreiflich, aber nicht für einen Gläubigen. Eine Zeugung durch den Geist. Da können sich Menschen den Kopf zerbrechen. Das ist gar nicht nötig. Wenn geschrieben steht, Heiliger Geist wird dich überschatten, und die Kraft des Höchsten, um das von dir geboren werden soll, ist vom Heiligen Geist. Und wir denken an Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So begann es. Das Wort der Verheißung erging, Maria glaubte es, der Heilige Geist überschattete sie und das Wort wurde Fleisch und nahm Gestalt an. Genau so ist das mit uns. Wir glauben das Wort der göttlichen Verheißung. Ohne Wenn und ohne Aber. Können wir es erklären? Wir können es nicht erklären. Es tut auch gar nicht Not. Wenn man das Leben in einem Menschen suchen wollte, sagt Bruder, wo wollte man es finden? Da pulsiert das Blut, hier schlägt das Herz, da der Puls. Ja, wo ist das Leben? Wann kommt es, wann geht es, wie kommt es, wo geht es? Ja, Gott hat es so gefügt. Nehmen wir das neue Leben, da spricht unser Herr. Jeder, der vom Geist geboren ist, ist wie wenn der Wind weht. Der Wind weht. Du weißt nicht, woher kommt, wohin er geht, aber du weißt, er war da. Du hast es gespürt, dieses sanfte Wehen. Und es geschah. Es gibt Dinge, die wir nicht erklären können, aber wir glauben sie von Herzen. Wer kann Gott erklären? Wer kann die Ewigkeit erklären? Wer kann die Auferstehung erklären? Wer kann die Wiedergeburt erklären? Wer kann das erklären? Brauchen wir gar nicht. Wir können es aber erleben.
Amen.
Es kann eine Erfahrung in unserem Leben werden. Und dann geht es uns so, wie dem Sam, der nicht lesen konnte, aber die Bibel eben doch immer mit sich trug, aufs Feld und überall. Ihr kennt die Geschichte, Bruder Brennitz, ja. Dann hat der Boss gesagt, Mensch, Sam, was ist denn mit dir los? Du kannst doch nicht lesen und du trägst die Bibel eben trotzdem immer mit dir herum. Glaubst du denn daran? Und der Sam sagt, weißt du, Boss, ich glaube nicht nur das, was zwischen diesen beiden Deckeln steht. Ich glaube auch das, was außen drauf steht, nämlich Heilige Bibel. Es ist die Einfachheit des gläubigen Menschen. Die Welt wird ja daran zu schanden. Die sagen sich, die Gläubigen haben alle ein Eck ab. Mit denen ist nicht viel los. In die Gesellschaft passen sie nicht mehr ganz rein. Sie haben ihre eigenen Interessen. Die gehen nicht mehr mit uns so den breiten Weg zu all den Dingen wie vorher. Das sind doch komische Leute. Nein, wir sind nicht komisch. Wir stehen mit beiden Füßen im Leben. Wir sind hier auf dieser Erde. Aber wir haben Gott erlebt. Und wir sind dafür von Herzen dankbar. Wir wissen, an wen wir glauben. Und für uns ist das Wort eine göttliche Substanz und ebenso der Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn. Hier verhallt nichts, sondern hier dringt das Wort, gemäß Hebräer 4, Vers 12, in unsere Herzen. Denn es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Was mich persönlich so überwältigt ist, dass wir in der Heiligen Schrift die gesamten Zusammenhänge, die wir jetzt in der Endzeit sehen, schon geschrieben finden. Und ich sage das immer gern und das mit einer gewissen Genugtuung, dass Gott die gesamte Geschichte schon im Voraus schreiben lassen konnte. Der brauchte niemanden, dem er sagte, meine Güte, da habe ich aber jetzt was vergessen. Es steht alles schon geschrieben. Bis hin zum neuen Himmel und zur neuen Erde, zum neuen Jerusalem. Alles steht schon geschrieben. Bis hin zum Endgericht, dem tausendjährigen Reich. Alles ist schon, der ganze Ablauf steht schon geschrieben. Die Weisen dieser Welt, die schreiben natürlich, wenn die Dinge passiert sind, dann schreiben sie alle fleißig. Gott hat alles im Voraus sagen und schreiben lassen können, weil er allwissend ist. Er hat das Ende vor dem Anfang gesehen. Er wusste, wer glauben würde und wer nicht glauben würde. Und deshalb konnte er die Namen derer, die glauben würden, schon in das Buch des Lebens einschreiben. Gott wollte ja, dass allen geholfen werden, dass alle gerettet werden, dass alle selig werden. Weil er aber Gott ist, wusste er, wer es würde und wer nicht. Und so konnte er, wie gesagt, auch schon das Buch des Lebens schreiben, auch das Buch des Lammes, ihr wisst, in dem einen stehen die Auserwählten, die an der ersten Auferstehung Anteil haben werden, in dem zweiten stehen diejenigen, die am Endgericht angenommen werden. Ihr braucht dazu nur Offenbarung 20 von Vers 11 zu lesen. Und da steht es, wurden Bücher aufgetan und auch das Buch des Lebens, nicht das Buch des Lammes, sondern das Buch des Lebens bei der zweiten Auferstehung. Aber in die Dinge brauchen wir jetzt nicht hineinzugehen, die können wir lehrmäßig ein andermal behandeln. Mir geht es heute, und speziell seitdem wir nun in den letzten Wochen und Monaten ja doch einen Umbruch hier in ganz Europa erleben, wie wir ihn ja seit 45 Jahren doch nicht erwartet hätten. Und viele sind ja außer sich vor Staunen und sogar über die Geschwindigkeit, mit der all die Dinge vor sich gehen und ihren Lauf nehmen. Aber es ist so, wenn etwas geschieht, man mag lange warten, wenn es dann aber losgeht, dann geht es los. Dann folgt ein Ereignis dem anderen. Und wir sehen ja die Bemühungen der religiösen Zusammenschlüsse, die Konferenz in Amsterdam 1948, und seitdem ja überall in aller Welt, Neu-Delhi und wo immer auch, der religiöse Zusammenschluss und jetzt der politische Zusammenschluss, die Aufhebung der Teilung Europas. Und wenn man das alles so biblisch verfolgt und einordnet, dann sieht man ganz klar, wie das altrömische Reich entsteht. Dann sieht man ganz klar, wohin das Sagen, das Bestimmen, wohin die Macht verlagert wird. Man sieht, wer das Sagen im Grunde genommen hat. Auch auf diese Dinge können wir nicht allzu nah oder weit und tief eingehen. Aber wenn man an die beiden Oktoberrevolutionen denkt, die eine ja nun vor vielen Jahren und die andere im letzten Jahr, dann muss man ganz einfach sagen, es erfüllt sich, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Denn denkt daran, auch da kann ich euch gern ein paar Bibelstellen geben. Daniel sah vier Tiere. Und die vier Tiere waren vier Reiche, die aufeinander folgen würden. Das letzte war das römische Reich, das weiß jeder. Und das dauert bis ans Ende. Denn er sah ja auch die Gestalt, Gold, Silber, dann ging es runter bis zu den zehn Zehen. Nicht nur zehn Hörner, auch zehn Zehen. Aber die vermischten sich nicht. Es war Eisen und Ton. Zwei grundverschiedene Systeme. Aber sie klebten aneinander, waren nicht ein und dasselbe, mussten aber eine Einheit bieten, weil das für die Endphase nötig ist. Und so steht es in Offenbarung 17, dass sie alle ihre Macht dem Tier zur Verfügung stellen müssen, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Amen. Und dann steigt der Hass auf und dann wird plötzlich Rom verbrannt, denn so steht es in der Offenbarung. Ihr wisst, ich sehe manchmal so die Dinge aus der biblischen Prophetie heraus und beobachte sie sehr sorgfältig. Und speziell jetzt, was mit den Juden neuerdings geschieht, sei es vor einiger Zeit in Berlin, jetzt in Frankreich, da werden Friedhöfe, da werden Gräber geschändet. Und was am allerschlimmsten ist, ich habe die Thüringer Zeitung bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch, ein Riesenartikel, als die 1000-Jahr-Feier war in Russland, da sind Transparente aufgeführt worden mit dem Text Tod den Juden, uns das Leben. Was man da an Überschriften, an Parolen gegen die Juden in der Sowjetunion seitdem die 1000-Jahr-Feier stattgefunden hat, verbreitet, sodass in der Zeitung ganz offen geschrieben wird, dass mit jedem Augenblick damit gerechnet werden kann, dass Grausames an den Juden in Russland geschieht. Wenn wir jetzt zum Zweiten Weltkrieg gehen, wir möchten Geschichte nicht aufrollen, ach, weil ich Geschichte sage, als Gorbatschow den letzten Besuch bei Honecker machte in Ost-Berlin, schrieb er in das Gästebuch den einfachen Satz, wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte. Ein paar Wochen später hatte den zu spät kommenden Honecker die Geschichte schon bestraft. Und er war nicht mehr da. Und viele andere, die zu spät gekommen sind, sind auch bestraft, sind abgesetzt worden und so weiter. Ich will aber Folgendes sagen, speziell, was das Volk Israel betrifft, dass jeder Gläubige die Juden liebt, wie sie sind. Wir brauchen mit allen Entscheidungen einverstanden sein. Die sind auch nicht mit unseren Entscheidungen einverstanden. Aber es gibt keinen gläubigen Menschen, der einen Juden hasst. Wer einen Juden nicht von Herzen liebt, auch den Juden, der dich betrogen hat, auch den, ganz gleich wie er geartet ist, mit dem Menschen stimmt etwas nicht. Denn Gott hat über Abraham, Isaac und Jakob das Volk Israel erwähnt. Und er sagt, vergiss eine Mutter ihres Kindes. Und dann sagt er, wenn es so sein sollte, ich aber werde Israels nicht vergessen. Denn ich bin Israels Vater und Israel ist mein erstgeborener Sohn. Man muss einfach vor göttlichen Entscheidungen Respekt haben und damit hat es sich. In jedem Fall steht ja in Lukas 21 geschrieben, und ich bin auch dankbar, dass es mehrere Evangelien gibt, denn da kann man ja die einzelnen Evangelien lesen, die sich dann ergänzen. In Matthäus steht zum Beispiel nur vom Feigenbaum geschrieben. Hier steht vom Feigenbaum und von all den anderen Bäumen. Lukas 21, Vers 29 und 30. Er sagte ihnen dann noch ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume an. Sobald sie ausschlagen, gehen wir zurück zum Zweiten Weltkrieg und danach. Zig Völker, die unter englischer Verwaltung, Verzeihung, Brückkopf, auch unter französischer Verwaltung waren, haben sich alles selbstständig gemacht. Also, ein Bokassa hier und ein anderer dort. Alles hat sich selbstständig gemacht. Nicht nur Israel hat ausgeschlagen und wurde zum Staat. Unter der britischen Krone waren 49 Länder. Alles hat sich selbstständig gemacht, vom ersten bis zum letzten. Und es gibt Leute, die das GB, das GB, Great Britain, Großbritannien, die das umtaufen möchten in Kleinbritannien, weil das große Weltempire eben nicht mehr da war. Und ein Professor aus England hat mir die Schuld gegeben, als Deutschen, dass sie das große Empire verloren haben. Ja, wie dem auch sei. Aber Folgendes wollte ich sagen. Alles hat sich das Joch irgendwie abgeworfen. Sie alle wurden frei. Auch die Juden. Die Juden sind heimgekehrt in Strömen nach dem Zweiten Weltkrieg. 48, 14. Mai, da sang man auf den Straßen Jerusalems, wie wir den Chorus eben gesungen haben. Glory, Glory, Halleluja. Mit dem Unterschied, dass sie gesungen haben, der Gnade und Gerechtigkeit geht vor dir her. Wie es in dem Psalm auch geschrieben steht. Aber was sehen wir jetzt? Warum geschehen jetzt Ausschreitungen gegen Juden in den verschiedenen Ländern? Weil es einige unter ihnen gibt, die noch geschlafen haben, die noch nicht begriffen haben, dass sie nicht nach Russland gehören und nicht nach Frankreich oder Deutschland, sondern zurückgehen müssen in ihr Heimatland. Weil die beiden Propheten ja nicht in Moskau, Berlin oder Washington auftreten werden, sondern in Jerusalem. Und Gott handelt mit den Nationen, wo sie sind. Aber mit seinem Volke Israel handelt er im verheißenen Land. Und sie müssen zurückkehren. So ist es durch Mose gesagt. So steht es in Jeremia 31. So steht es in Hesekiel, so steht es in Jesaja 14, so steht es im ganzen Wort Gottes. Jetzt muss der Herr, der sein Volk lieb hat, abermals, am Ende dieser Generation, und ich bitte euch, das jetzt richtig zu verstehen, am Anfang dieser letzten Generation gab es die Massenbewegung, erstmal dorthin, Staatsgründung, die Völker schüttelten das Joch ab. Sie alle wurden frei, wurden eigene Länder und Staaten und so weiter. Und jetzt? Jetzt am Ende, die baltischen Republiken schlagen aus, möchten frei sein. Die Juden, die noch nicht zurück sind, die noch ein bisschen träumen, denen wird jetzt ein wenig Feuer gemacht, dass sie die Koffer packen, weil die Stunde da ist. Sie müssen die Koffer packen, sie müssen zurückkehren. Habt ihr das begriffen?
Amen.
Wir lesen es in der Zeitung, schütteln den Kopf und sagen, du lieber Jammer, auch das noch. Ja, auch das noch. Denn Gott will sie zurückhaben. Und wenn sie es im Guten nicht verstehen und begreifen, dann muss der Herr einen Denkzettel eben, er muss nachhelfen, damit sie ihren Weg zurückfinden. Denn die Zeit läuft aus. Die Zeit läuft aus. Der Baum, der Feigenbaum hat ausgeschlagen. Die anderen Bäume. Und jetzt, siehe da, die letzten schlagen aus. Und das wird so ruckzuck gehen. Hörte Jelzin sagen im Kreml. Wir haben doch den Tschechen und den Ungarn und all denen, die sich von uns gelöst haben, den Hahn nicht zugedreht. Warum drehen wir den jetzt den baltischen Republiken zu? Und wir sehen, dass Gott auch da schon unter dem Volke Leute hat, die einfach den Kurs richtig einschlagen müssen. Und da heißt es selbst für Gorbatschow aufzupassen, dass er nicht zu spät kommt mit seinen Entscheidungen, dass die Geschichte ihn nicht straft. Ich lächle jetzt ein wenig, aber das könnte sehr leicht passieren. Und ich sage euch auch warum. Jetzt leben wir in dieser Entwicklung, dass Könige und Fürsten, wer sie alle sind, wer nicht mit dem Programm Gottes für diese Stunde mitmacht, der wird abgesetzt. Andere müssen kommen, damit die ganze Geschichte so die Gesamtkonstellation erhält, wie sie gemäß dem prophetischen Worte für diese Zeit vorausgesagt wurde. Amen. Ich selber freue mich darüber. Denn wenn wir das alles sehen, wie es geschieht, dann sollen wir ja unsere Häupter erheben, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Nur, wer mir richtig leid tut, ist jetzt wirklich der Russe. Und ihr wisst, ich liebe die Russen ja von ganzem Herzen. Die haben jetzt keinen Platz, um ihre Wehrmacht unterzubringen, die aus all den Ländern zurückkehrt. Das ist eine Riesennot geworden, aber sie sollen ruhig zurückgehen. Denn die Heilige Schrift spricht auch davon, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann kommt das Verderben. Nicht, wenn Krieg und Kriegsgeschrei ist, nicht, wenn Erdbeben, Hungersnöte, teure Zeiten und so weiter, sondern wenn eben dieser Zustand erreicht wird, wie wir ihn jetzt haben. Und auch Bruder Brenner hat schon vor vielen Jahren gesagt, wenn der Osten und der Westen sich begegnen, wer hätte es für möglich gehalten, dass der heiße Krieg zu Ende geht und der kalte Krieg auch noch zu Ende geht und dass nur noch verhandelt wird, wie schnell und wie viel verschrottet werden kann, damit endlich Ruhe einkehrt. Es muss alles so kommen, damit die Schrift erfüllt werden. Die Grenzen müssen fallen, damit auch wir überall hin können und sie zu uns füllen. Oder jemand ist unter uns. Wir waren ja vor kurzem gemeinsam in Bratislava. In Pressburg habe ich gesehen, wie eine Kirche sich mit Leuten füllt, dass sie stehen mussten. Ein Hunger ist unter den Menschen. Und ich will euch sagen, speziell als Österreicher, ihr seid ja ein Gastland. Wir sind alle zu euch gekommen, wir waren gute Touristen, wir reisen ja gern, auch die Franzosen haben von uns gut profitiert. Aber jetzt können wir bald keine reisen. Jetzt müsst ihr euch auch einmal klar machen, dass wir eine Aufgabe haben. Und was meint ihr, wenn wir demnächst mal in Prag, in Leipzig, hier und da Versammlungen machen? Dass wir allhin Straßenversammlungen machen, die göttliche Botschaft verkünden, und zwar mit aller Macht. Doch, wir haben alle eine gemeinsame Aufgabe mit einem gemeinsamen Ziel. Und wer bis jetzt an Bequemlichkeit so sehr gewohnt war, dem sollte man diese Gewohnheit langsam schon mal abgewöhnen. Sagt einmal, wie ist es mit uns? Gehört unser Leben, unsere Zeit, unser Alles wirklich dem Herrn? Ich habe diesen Prospekt hier mitgebracht, habe eigentlich auch die Münze zu Hause, wollte sie nicht mitbringen. Mit Öcü 92 ist ja bereits bei uns geprägt worden, um auch der Krebshilfe mit 10 Mark zu helfen. Bei dieser Sache. Aber was hier sehr auffällt, ist das Zeichen, das sie gewählt haben, mit der Hure auf dem Tier. Sehr, sehr, sehr eigenartig. Und man hat schon im 17. Jahrhundert von der Madame Europa gesprochen, die ja jetzt Wirklichkeit wird. Und wenn man dann die 12 Sterne noch sieht, die hier die Umrahmung bilden, könnt ihr nachher mal sehen, dann kommt es natürlich ein wenig in uns hoch, weil es nämlich zwei Bilder gibt in der Offenbarung. Es gibt ein Bild in Offenbarung 12. Und da wird ein Weib gezeigt, das eine Krone mit 12 Sternen trägt. Das wissen wir alle. Und ich bin Gott dankbar, dass Bruder Brennen speziell darüber in der Predigt Questions and Answers über die Hebräerbriefe hat er wörtlich gesagt, das ist die wahre Gemeinde, die gekrönt ist mit der Lehre der 12 Apostel. Ja? Und dann gibt's das andere Weib, nämlich in Offenbarung 17. Und diese Dirne ist in Scharlach und Purpur gekleidet, mit Gold und Edelsteinen reich geschmückt und so weiter. Und hat die Herrschaft über die Könige der Erde. Und das Weib war trunken vom Blut der Heiligen, das vergossen worden war. Also muss es eine Institution sein, die sehr reich ist, sehr geschmückt, Purpur und was alles dazu gehört, sehr viel Gold und was eben da noch alles ist. Aber sie haben sich nun dieses Zeichen mit den 12 Sternen genommen. Und das gefällt mir nicht. Das hätte nicht sein sollen. Aber was hat der Feind vom Herrn nicht genommen? Irgendjemand verzeiht es. Es ist nicht meine Sprachweise. Aber irgendjemand sagte, der Feind ist wie ein Affe. Er möchte Gott alles nachmachen. Und dann werden manchmal die Bilder und die Begriffe verwechselt. Gott sei Dank, dass wir das Unterscheidungsvermögen bekommen haben, dass wir wirklich erkennen, die Gemeinde wird jetzt in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Die Lehre der 12 Apostel ist wieder auf den Leuchter gestellt worden. Dieselbe Belehrung über Gott, über Taufe, Abendmahl, alles ist unverfälscht, rein und heilig wieder in die Verkündigung aufgenommen worden und der Gemeinde ist eine Gesamtbelehrung zuteil geworden. Auf der anderen Seite leben wir in der Zeit, in der der große Abfall in der Tat auch seine Vollendung findet. Und wir brauchen auch auf die Dinge nicht näher einzugehen. Eins aber ist klar, nur wer sich Gott und seinem Worte untersteht. Nur wenn Gott sich wirklich offenbart, wird auch unterscheiden können, was wo ist. Andernfalls wird alles so dekoriert sein, dass es dem Echten so ähnlich kommt und sieht, dass womöglich auch die Auserwählten verführt würden. So steht es in Matthäus 24, Paulus schreibt an die Thessalonicher, in 1. Thessalonicher 5 von Vers 4, ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Warum nicht? Weil Gottes Wort uns zu einem hellen Licht in der Finsternis geworden ist.
Amen.
Wir dürfen mit aufrichtigem Herzen sagen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.
Amen.
Dieser Vers steht nicht als ein Spruch irgendwo und hängt bei uns an der Wand. Dieser Vers ist göttliche Realität in unserem Herzen und in unserem Leben geworden. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Es ist Geist und ist Leben. Wird also nicht gedeutet, sondern wird aufgenommen, so dass es uns zu einer Offenbarung werden kann. Auch Petrus hat es speziell, was die Wiederkunft Jesu Christi betrifft, ausgesprochen, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln nachgelaufen sind, sondern, ich lese es hier, 2. Petrus, 1. Kapitel von Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen.
Amen.
Welch ein Zeugnis. Nicht Fabel, nicht was andere erdichtet oder gesagt haben, was wir gesehen, was wir gehört, was von Anfang an da war, das haben wir euch verkündet. Augenzeugen, Ohrenzeugen, Männer, die alles miterlebt haben, selbst die Himmelfahrt Und weil wir ja gerade Himmelfahrt gefeiert haben, lasst mich diesen herrlichen Text aus Lukas 24 und auch Apostelgeschichte 1 lesen. Es ist einfach erhaben, was hier steht und auch was geschah. Lukas 24, Vers 50 und 51. Hierauf führte er sie hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Er hob dann seine Hände und segnete sie. Und es begab sich, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben.
Amen.
Es geschah tatsächlich.
Ja.
Es ist keine Geschichte. Mit unserem Herrn geschah alles in Realität. Seine Geburt. Ja. Es wurde den Hirten gesagt, ihr werdet finden ein neugeborenes Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe. Siehe da, so war es. Alles mit unserem Herrn war wirklich und es war leibhaftig. Und ich betone das vielleicht deswegen, weil man eben auch die Wiederkunft unseres Herrn vergeistlichen möchte. Er sei geistlich gekommen. Der Herr ist leiblich gekommen. Und wer nicht bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, hat den Geist des Antichrist. So schreibt Johannes. Und wer nicht bekennt, dass er in derselben Weise wiederkommt, nämlich leibhaftig, wie er gen Himmel gefahren ist, hat ebenfalls denselben antichristlichen Geist. Und da gibt es keine Entschuldigung. Im Gegenteil, in dem Moment können wir die Geister nicht nur prüfen, sondern direkt voneinander scheiden, weil das Wort die Prüfung schon vollzogen hat. Wir brauchen nur noch zu wissen, auf welcher Seite wir stehen. Und so ist die Prüfung auch einfach. Nein, es steht geschrieben, und zwar in Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, und hier sind es dann die Verse 9 bis 11. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und als sie ihm noch unverwandt nachschauten, während er zum Himmel auffuhr, standen mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da? Und blickt zum Himmel empor, dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen.
Amen.
Das ist die biblische Wahrheit über die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Am Pfingsttage kam er im Geiste, um Wohnung in seiner Gemeinde, in den Herzen derer zu nehmen, die durch das Blut erlöst, mit Gott versöhnt und durch den Geist wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung, um Wohnung in ihnen zu nehmen durch den Heiligen Geist. Was aber seine Wiederkunft betrifft, so wird derselbe Jesus, der in diese Welt hineingeboren wurde, der hier gelebt, gegessen, getrunken, gelitten unter Pontius Pilatus, der gekreuzigt, der gestorben, der am dritten Tage auferstanden ist und den Himmel fuhr, derselbe Jesus wird in derselben Weise wiederkommen, wie er den Himmel gefahren ist. Und wenn er wiederkommt, gemäß 1. Thessalonicher Kapitel 4, mit dem Weckruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes, dann werden die in Christo entschlafen mit ihm kommen. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden verwandelt. Und gemeinsam werden wir hinaufgenommen wird, leibhaftig, mit verwandeltem Leibe. Denn so steht es ja in 1. Korinther 15. Das Vergängliche wird die Unvergänglichkeit anziehen, das Verwesliche die Unverweslichkeit. Und wie wir alle den irdischen Leib an uns getragen haben, so werden wir den geistlichen, den verklärten, den Auferstehungsleib haben. Das ist die biblische Wahrheit. Und um auch das noch hinzuzufügen, aus 1. Johannes, dem 3. Kapitel, Vers 2 und 3. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Die Braut wird dem Bräutigam begegnen. Sie wird ihn schauen und mit ihm das Hochzeitsmahl feiern. Möge Gott uns Gnade schenken bis ans Ende. Und ich möchte euch Mut zusprechen. Und das mit folgendem Gedanken. Wenn ihr wisst, dass Gott in euch das gute Werk begonnen hat, dann solltet ihr auch wissen, dass er es vollenden wird.
Amen.
Denn so steht es geschrieben. Er, der das gute Werk in euch begonnen hat, wird es auch vollenden. Amen. Auf den Tag Jesu Christi. Sollte aber jemand hier sein, in dem dieses Werk Gottes noch nicht begonnen hat, dann möge es heute sein. Denn wo nichts beginnt, kann auch nichts einen Fortschritt und eine Vollendung nehmen. Irgendwann muss Gott den Anfang mit uns machen, so dass wir zu einer neuen Schöpfung werden. Das wird Gott erleben und ihm dann gestatten, weiter in uns zu wirken, bis wir aus Gnaden die Vollendung schauen werden. Nur in einigen Sätzen, noch zusammenfassend, könnte gesagt werden, wir leben in der letzten Zeit, wir sehen die Entwicklung auf allen Gebieten. Unser Hauptanliegen ist aber das, was jetzt zuerst an der Reihe ist, nämlich die Ausführung des letzten Auftrages der Gemeinde, die Herausrufung all derer, die noch in allen Völkern, Sprachen und Nationen, in allen Denominationen und Gemeinschaften zerstreut sind. Wir glauben, dass wir viele in der katholischen Kirche sind, noch viele in der evangelischen Kirche sind, noch viele in Freikirchen sind, die Gott suchen. Sie haben aber noch nichts von dem gehört, das Herausrufen noch nicht gehört. Wir stellen uns nicht über sie. Im Gegenteil, wir möchten uns unter sie stellen und ihnen die herrliche Botschaft der Rettung und der Gnade bringen und allen Menschen noch einmal wissen lassen, dass vor ihm jeder gleich ist. Aber auch das muss gesagt werden. Jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, ist in gleicher Weise geboren und wird in gleicher Weise geboren. Der Vater kann heilig sein, die Mutter fromm. Die Eltern können die Bibel gelesen haben, morgens, mittags und abends. Und wir können Gebetsmenschen gewesen sein. Jede natürliche Geburt bleibt eine natürliche Geburt. Und jeder Mensch, der natürlich in diese Welt hineingeboren wird, ist von Gott getrennt, in diese Welt hineingeboren worden. Und niemand wird durch irgendeine fromme Handlung da nur mit Gott verbunden. Es bedarf der göttlichen Handlung in unserem Leben. Amen. Ehe wir das göttliche Handeln in unserem Leben irgendwie erfahren können, müssen wir begreifen, dass Gott in Christus gehandelt hat. Ja. Dieses göttliche Werk in Christus, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selber versöhnt. Also brauchen wir nicht auf andere Leute zu schauen und sagen, ja, die sind vielleicht römisch-katholisch, andere griechisch-orthodox, die dritten evangelisch-lutherisch und die anderen sonst was. Das nützt nichts. All unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Väter von Adam her sind alle unter derselben Bedingung in diese Welt hineingeboren worden. Und deshalb der Aufruf. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Er sei, wer er ist. Meint ihr, die Kinder der Propheten waren sehen? Sie wurden genauso geboren und in diese Welt sind sie hineingekommen, wie alle anderen auch. Deshalb, weil Gott gerecht ist, hat er das so gemacht. Wie in Adam alle sterben, so sollen in Christus zum Leben gebracht werden. Wohl dem Menschen, der Jesus Christus bewusst auf und an hat. Ja, der einfach erkennt, ich bin von Gott getrennt. Ich bin auch nicht wiedergeboren, ich bin nur in diese Welt hineingeboren, habe ein bisschen Bibel gelesen, war ein bisschen fromm, ich habe vor der Hölle Angst und so weiter. Und ich möchte ja nicht verloren gehen. Aber Hand aufs Herz, hast du ein wirkliches Erlebnis mit Gott gemacht? Weißt du von einem Tag, von einer Stunde in deinem Leben, wo du durchgebetet, durchgerungen, wo auch mal Buße, wo Gebet da war, ein Ringen, ein Erkennen, ich bin verloren, ich bin ein sündiger Mensch, Herr, ich bin nicht wert, dass du zu mir kommst. Nimm mich auf, nimm mich an, vergib mir, rette mich. Haben wir das schon alle erlebt, dass ich dann diesem Gebet, das mit Tränen durchdrungen sein kann, plötzlich etwas ganz anderes folgt, ein Lobpreis, eine Anbetung, Gewissheit durch den Geist wird uns zuteil, nach dem Wort der Schrift, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Dass einfach ein Friede, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, unser Herz erfüllt. Dass wir so aus der Tiefe unseres Herzens singen können, weil Friede mit Gott meine Seele durchdringen. Drum jubelt und jauchzet mein Herz. Ich kann mich an diesen Tag und an diese Stunde ganz bewusst erinnern. Ich habe viele Dinge in meinem Leben vergessen, aber die Erlebnisse mit Gott, die sind mir geblieben. Und ihr könnt es mir glauben. Ich bin nur ein Mensch wie alle anderen. Aber ich möchte gern alle diejenigen, zu denen ich predigen durfte, die möchte ich gern beim Herrn wiedersehen. Und deshalb vielleicht auch diese eindringliche Verkündigung. Lasset euch versöhnen mit Gott. Heute hier an dieser Stätte können wir unser Erlebnis mit dem Herrn machen. Kommen wir zu ihm. Er wird niemanden hinausstoßen. Im Gegenteil. Er sagte, kommet her zu mir, ich werde euch Ruhe geben für eure Seele, ich werde euch erquicken. Schön wäre es, wenn wir alle beim Herrn so zusammen sein könnten. Und ich glaube, Gott wird es mit uns allen schaffen. Ich möchte mit dem Satz schließen, es mahnt mich, sollte noch jemand hier sein, bei dem Gott noch nicht begonnen hat, lass ihn heute den Anfang in deinem Herzen machen. Und du wirst es erleben, dass er fortfahren und dass er vollenden wird auf den Tag seiner Zukunft. Gott segne uns alle. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, habe du innigen Dank, o Herr, dass du noch wirksam bist, dass du durch dein Wort noch redest, noch rufst, noch begnadigst, zu dir ziehst, alle Schuld vergibst, alle Sünde tilgst. Geliebter Herr, Wir spüren deine Gegenwart. Du bist hier, Anbetung sei dir. Schenk jetzt all denen, die ihre Hände zu dir emporgehoben haben, den Glauben an dich als ihren Erlöser. Mögen sie dich jetzt im Glauben am Kreuze erblicken und wissen, du starbst auch für sie. Du hast auch ihren Platz eingenommen, an ihrer Stadt ausgerufen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im nächsten Augenblick, als der Speer durch die Seite drang und das Blut zur Erlösung floss, sind wir mit Gott versöhnt worden. Auch ihr, die ihr jetzt die Hände erhoben hattet, seid schon dort mit Gott versöhnt worden. Nehmt die Versöhnung und die Vergebung jetzt an. Und der Herr schenke euch ein Gebet, wann immer es sein mag, in nächster Zukunft. Ein Gebet, bis ihr die Gewissheit selber bekommt, durch den Geist sein Eigentum zu sein. Ihr seid es schon, aber der Herr will euch die Gewissheit schenken, euch ganz persönlich. Dann steht es nicht nur in der Bibel, dann hat es nicht nur der Prediger gesagt, dann habt ihr das persönliche Zeugnis, ein Eigentum des Herrn zu sein. Großer Gott, gemeinsam bitten wir dich darum, beginne etwas Neues in uns allen. Wir beten um ein neues Erleben. Herr, mit dir. Wir beten heute darum. Wir brauchen es. Wir möchten dir näher kommen. Möchten dir zur Verfügung stehen. Mit unserer Zeit, mit unserem Vermögen, mit allem, was wir haben, möchten wir dir gehören. Treuer Herr, ich danke dir für das, was du in dieser Andacht getan hast. Du hast Großes getan. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Gemeinsam bitten wir jetzt für ganz Europa. Wir bitten für alle Gläubigen und für alle, die noch gläubig werden, Herr. Denn so hast du im hohen priesterlichen Gebet zum Ausdruck gebracht. Ich bitte nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihr Wort zum Glauben kommen werden. Geliebter Herr, so hast du in Johannes 17 gebeten, auch für alle, die noch gläubig werden würden. Herr, in dieser Zeit dürfen wir glauben, wie die Schrift sagt, an dich, an alle Verheißungen, und wir rechnen damit, dass sie alle erfüllt werden. Nun weihen wir uns dir, wir alle, die wir heute hier sind, möchten uns dir neu weihen. Reinige uns, heilige uns und komm mit der heiligen Salbung, mit der Kraft aus der Höhe über uns alle und füge uns als lebendig gewordene und gemachte Glieder in deinen Leib hinein. Sei du das Haupt, bestimme, regiere, leite alles nach deinem Rat und Wohlgefallen. Wir bitten besonders für die deutschsprachigen Länder als erstes. Du hast zur Zeit der Reformation gesegnet, hast die Bahn gebrochen. Nun ist dein Wort von über dem Ozean wieder zurückgekommen, fast zu dem Punkt, wo es vor gut 400 Jahren besonders neu hervorbrach. Geliebter Herr, deine Wege sind wunderbar. Wir haben nur einen Wunsch, ein Teil dessen zu sein, was du jetzt tust. Wir bitten für alle angrenzenden Länder, Frankreich, Belgien, Holland, Luxemburg. Wir bitten für Gesamtzentraleuropa, für die Sowjetunion, Herr. Wir dürfen jetzt im Glauben gemeinsam darum bitten, dass du den letzten Siegeszug beginnst. Du kannst mit uns rechnen, Herr. Wir haben dich oft enttäuscht. Vergib uns. Und wir wissen, dass es dir schwerfällt, uns noch ganz zu vertrauen, weil wir zu oft versagt haben. Hilf uns. Nimm uns, wie wir sind. Mach uns treu. Mach uns wahrhaftig. Rüste uns aus. Nimm alles, was zwischen uns sein könnte. Und leite uns durch deinen Geist. Schalte und walte in unserer Mitte und in unserem Leben. Dir sei dein Werk anbefohlen. Wir stehen zu deiner Verfügung. Habe du deinen Weg gemäß deinem Plan mit uns an. Gelobt und gepriesen seist du, Herr, allmächtiger Gott. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.
Amen.